So, scheinen einige den Tag ausgenutzt zu haben, das schöne Wetter. Auch Gott wird euch segnen, dass ihr das Opfer gebracht habt, in den Gottesdienst zu kommen. Es gibt ja noch viele schöne Tage, der Sommer bricht jetzt so richtig los. Gut, schlag doch mal auf Lukas Kapitel 18. Wir gehen jetzt mal weiter im Lukas-Evangelium für alle, die relativ neu dabei sind. Das haben wir nämlich vor der Offenbarung gemacht. Und nach der Offenbarung sind wir vor der Offenbarung. Wir sind ja noch nicht in der Offenbarung, aber kurz davor. Vielleicht kann man hinten mal ein paar Dinger darunter lassen. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt: Wie können wir leben? Wie lebt man denn eigentlich so in dieser Zeit, in der Voroffenbarungszeit? Ich wollte nicht gerade Endzeit sagen, das hört sich immer so ein bisschen komisch an. Und wir werden jetzt die nächsten viermal uns da halt eben so ein paar Sachen anschauen. Und zwar: lebe authentisch, lebe furchtlos, lebe leidenschaftlich und lebe kraftvoll. Und ich finde das so toll, dass wir die Bibel haben, die uns viele Sachen da auch weitergibt. Und schlag doch mal auf, wie gesagt, Lukas Kapitel 18. Wir schauen uns drei Beispiele an. Eigentlich zwei Gleichnisse und ein Erlebnis sozusagen, was Jesus hier mit einem Menschen erlebt. Ich starte einfach mal mit dem ersten Vers. Da heißt es im Lukas 18, Vers 1: Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten oder müde werden sollen. Da haben wir eben auch von gesungen. Wir haben es eben vorhin gehört in der Begrüßung, in der Einleitung, der Einladung auch zum Gebet. Das war ja das, was du eben, das passt so richtig, wie die Faust aufs Auge. Ja? So dieses Ding, das ist das der Punkt, wo man uns Christen demütig machen kann, wenn man uns nach unserem Gebetsleben fragt. Aber das ist ja immer so schwierig. Wir wollen ja nach dem Wort Gottes leben. Und wir wollen ja nicht wahrgenommen werden, irgendwie wie, hoffentlich nicht, wie irgendwelche fleischlichen Christen. Ja? Und es ist ja tatsächlich auch so, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, oder dann oftmals sehen wir ja uns nur entweder am Sonntag oder im Hauskreis oder irgendwo im Mitarbeiterkreis, und dann sind ja meistens so geistliche Themen am Programm. Also was macht man an diesen Abenden? Man betet, man macht Worship, man hört auf Gottes Wort, also wir sind so richtig, also wirken richtig geistlich. Ich hoffe natürlich, das ist auch die restlichen Tage so. Aber man wirkt manchmal so, und ihr wisst selbst, wie es dann morgen im Alltag aussieht oder die kommende Woche. Ja, wie viel betet man dann noch? Und das Problem ist häufig, wenn wir den Schein erwecken: Oh, die sind ja, boah, der ist ja so geistlich, der betet ja immer. Der ist ja immer voll geistlich dabei. Und es ist nicht so, dann sind wir nicht authentisch. Und es geht heute um authentisches Leben. Und das ist halt eine Schwierigkeit, wenn Jesus da gerade so eine Steilvorlage liefert, ja, alle Zeit beten und nicht ermatten, besonders ich jetzt auch als Pastor, ja, dann erwartet ihr ja, dass ich das auch tue, dass ich ständig bete, also wenn ich jetzt nicht hier im Worship bin, ich bin immer im Gebet und so weiter. Aber ich glaube, Jesus will das versuchen auch zu erklären mit der Geschichte, die wir haben. Ich denke, es ist in erster Linie, es geht nicht um die Quantität erstmal, sondern es geht um die Qualität, es geht um die Einstellung, die wir haben. Und er bringt nämlich gerade ein Gleichnis von einer Frau, einer Witwe. Witwen waren damals wirklich die absolut benachteiligsten Personen, die es überhaupt gab. Es gab damals kein Hartz IV, es gab damals gar nichts. Die blieben wirklich auf der Strecke, eine Witwe. Die wurden nicht versorgt. Und wir sehen hier was eigentlich ziemlich authentisch ist. Denn es heißt dort, Jesus erklärt das jetzt, was er mit der ersten Aussage sagen will, und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Also ein ziemlich, ja, krasser Typ. Vielleicht hast du so einen Arbeitgeber, Abteilungsleiter oder so irgendwas, der Gott nicht fürchtet und auch keinen Menschen scheut. Und man versucht sich natürlich auch einigermaßen zu benehmen, gerade auch wenn es der Chef ist, oder? Du kannst jetzt nicht unbedingt so sein, wie du bist, authentisch. Sonst würdest du ihm vielleicht irgendwas an den Kopf schmeißen. Nun, jetzt schaut euch mal diese Frau an. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Also sie kommt schon richtig forsch. Und dann heißt es weiter, und eine lange Zeit wollte er nicht. Das heißt, sie kam nicht nur einmal, sie kam nicht nur zweimal, sie kam immer wieder. Und sie macht richtig Dampf. Obwohl diese Witwe ja überhaupt kein Recht hatte. Versteht ihr? Die hatten ja keine Rechte in der Gesellschaft. Und sie kommt immer wieder. Und sie ist so forsch gegenüber diesem Richter gnadenlos oder was auch immer, ja, dass es da weiter heißt, und eine lange Zeit wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, also vor Gott habe ich keine Angst, ich habe vor keinem Menschen Angst, aber so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Wörtlich heißt es, glaube ich, dass sie mir einen Kinnhaken gibt oder so irgendwas, ja, dass sie mir ein... Also die hat alles auf eine Karte gesetzt. Die hat sich nicht verstellt. Die war so, wie sie ist und kommt und klagt und bettelt und macht. Der Herr aber sprach, also jetzt unser Herr, Jesus, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien. Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird der Sohn des Menschen wohl, wenn er kommt, diesen Glauben oder den Glauben finden auf der Erde. Übrigens, merkt ihr, wie Jesus genau jetzt auf diese Zeit anspielt, in der Zeit, in der wir leben. Er sagt, wird der Sohn des Menschen wohl, wenn er kommt. Und wir haben in der Offenbarung gesehen, dass wir jetzt in der Zeit leben, in der letzten Zeit, dass wir jederzeit damit rechnen, dass Jesus zurückkommt. Und jetzt sagt er, spielt er genau auf unsere Zeit an, wird er wohl in dieser Zeit so einen Glauben finden, so eine Haltung finden, wie er den bei der Witwe findet. Und die Antwort ist natürlich logisch, die ist eher nicht. Sonst hätte er nicht so gefragt. Das ist ja eher eine rhetorische Frage. Eher nicht. Was für ein Glauben? Geht es jetzt hier um die Quantität? Die Frau, die immer kam, immer wieder, Tag und Nacht? Vielleicht auch. Aber es geht mehr, glaube ich, um die Haltung, um die Art und Weise. Diese Frau verstellte sich nicht, sie kam einfach, weil sie wollte zu ihrem Ziel kommen, sozusagen. Ja? Und ihre Motivation war ihre Not. Ihre Motivation war ihre Not. Diese Not hat ihr sozusagen geholfen, kühn zu sein, authentisch zu sein, und aus sich rauszukommen. Egal, was kommt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Maß gefallen zu lassen. Sich nicht zu verstellen. Die Not hat ihr geholfen. Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben hier so einen kleinen Einschub. Not, Schwierigkeiten, die wir alle irgendwo haben. Wenn man jetzt mal hier so reihum hören würde, dann hätte jeder irgendwas zu sagen. Aber wahrscheinlich würde das jetzt nicht jeder sagen. Warum? Das hat auch wieder was mit Authentizität zu tun. Weil wir wollen nicht unbedingt, dass jeder alles erfährt, was wir tun und denken und machen. Aber es ist tatsächlich so, ein Grund dafür, dass wir Not haben, dass wir durch Schwierigkeiten gehen, dass wir Entbehrungen auf uns nehmen, auch wenn es uns relativ äußerlich vielleicht gut geht in diesem Land, liegt darin, dass wir sozusagen, das ist nämlich der Punkt hier, dass wir diese Not nehmen, sozusagen als Turbolader, als Kraft, zu Gott hinzukommen und zur Not hinzuschreien. Das ist eigentlich das, was Jesus sagen will mit diesem Gleichnis. Diese Frau schreit, obwohl sie weiß, dass dieser ungerechte Richter nicht unbedingt ihr Recht verschaffen wird. Aber sie kommt, weil sie alles auf eine Karte setzt. Und Jesus sagt, wie viel mal mehr ihr, die ihr doch wisst oder eigentlich wissen solltet, dass Gott eigentlich viel anders ist. Gott erhört Gebete. Und ich glaube das übrigens, bin fest davon überzeugt, dass wenn wir zu Gott von Herzen unsere Anliegen bringen, Gott hört. Nun, wir meinen immer, erhören bedeutet, er erfüllt dann unser Gebet sofort so, wie wir das wollen. Nein, Gott erhört, aber er weiß, was gut ist für uns. Deswegen meinen wir manchmal, es passiert nichts, aber es passiert immer was. Aber vielleicht nicht so, wie wir das jetzt wollen. Aber für uns ist wichtig, daran festzuhalten. Doch wird der Sohn des Menschen, Vers 8, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Wie gesagt, er nicht. Und woran liegt das? Ich denke, zwei Dinge können da wichtig sein. Das eine ist dein Selbstbild, was du hast von dir selbst, und das andere ist dein Gottesbild, was du ein Bild von Gott hast. Das bringt doch sowieso nichts. Gott erhört nicht meine Gebete, ich habe schon so und so alles Mögliche ausprobiert. Und wir schauen uns das jetzt mal an den nächsten zwei Beispielen, die uns hier genannt werden. Das eine, bei dem einen geht es um dein Selbstbild. Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Nun, was wir jetzt hier sehen werden, hier geht es um eine Person, die auf sich selbst vertraut. Selbstvertrauen. Ich will das jetzt nicht verteufeln, wenn man ein starkes Selbstvertrauen hat. Ich würde es jetzt mal als Selbstbewusstsein hinstellen. Aber hier wird uns was gezeigt, ein Selbstvertrauen, was so stark ausgeprägt ist, dass es andere verachtet. Es stellt mich besser hin. Boah, ich bin ja so cool. Stolz zum Beispiel. Und Pharisäer, hier wird jetzt gleich von Pharisäern die Rede sein. Und Pharisäer waren damals übrigens nichts anderes wie Leute, die in der Gemeinde vorstehen. Zum Beispiel so einer wie ich. Ja, also jetzt mal so Pastor. Gab es ja damals noch nicht. Ja, Pastoren. Das waren eigentlich so die Geistlichen, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ich lehre die Schrift, steht ihr? Und Jesus hat auch nicht grundsätzlich ein Problem mit ihnen, sondern ich glaube, Jesus hat grundsätzlich einfach auch viel Zeit mit den Pharisäern und Schriftgelehrten verbracht, weil er sie gewinnen wollte, weil er ja gemerkt hat, das hatten wir schon mal angesprochen vor ein paar Monaten, er hat gespürt oder er hat das gesehen, sie hatten eine Leidenschaft für die Sache, aber sie haben sich verrannt. Und das Problem war, dass sie nicht authentisch lebten. Das Problem war, dass sie sehr viel Selbstvertrauen hatten. Sie hatten eine Hülle um sich herum gebaut und sie hatten eigentlich ein falsches Selbstbild gehabt. Denn sie meinten, sie wären geistlich, sie meinten, sie wären die Superchecker, die alles im Griff haben, und die anderen sind alles die totalen Versager. Und deshalb waren sie auch nicht authentisch. Wenn ich eine Predigt höre, im Internet vielleicht nur höre oder irgendwo bin, wo ich einen sehe, manchmal kann man auch im Fernseher, mittlerweile kann man immer mehr Prediger auch im Fernsehen sehen, wisst ihr das? Satellit kann man alles mögliche sich runterladen, ist echt eine coole Sache. Aber manchmal, also ich habe den manchmal den Eindruck, ich rieche das so von 100 Meter Entfernung, ob der da vorne steht, authentisch ist oder ob er einfach nur schlaue Reden hält, theologische, einwandfrei, alles ausgefeilt bis ins Letzte. Aber irgendwie kommt da nichts rüber. Da ist so eine Distanz plötzlich zwischen dem, der vorne steht und redet, und zwischen dem Publikum. Das ist so ein bisschen wie hier in diesem Gleichnis. Wir haben es nämlich hier zu tun mit einem Pharisäer und einem Zöllner. Ja? Die Zuschauer fühlen sich alle wie Zöllner. Ihr Sünder! Es ist wichtig, auch Sünde beim Namen zu nennen, aber es kommt immer, denke ich, darauf an, wie man das macht. Wenn ich mich hier vorne hinstelle und sage nur immer, ihr Sünder, ihr Schlechten, und erzähle nur von mir positive Beispiele, ja, ich bin ja der Superheilige, dann kann es sogar sein, ihr glaubt das. Aber das ist nicht authentisch. Authentisch ist, wenn ich hier vorne stehe und ganz ehrlich und echt bin und auch Dinge sage, die halt nicht so gut laufen. Das ist authentisch, das kommt rüber. Hier in dieser Geschichte hier heißt es im Vers 10, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner da hinten. Ja, das ist schon krass. Der ist doch schon krass, oder? Ich faste zweimal die Woche. Das haben die meisten haben ja eigentlich nur einmal die Woche gefastet, aber er fastete zweimal die Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Das ist übrigens auch nicht schlecht, da werden wir gleich auch noch mal kurz was zu sagen. Das sind alles keine schlechten Dinge, die er macht, aber er fühlt sich halt besser. als dieser Zöllner da hinten. Nun, es ist schwer, sich damit zu identifizieren, mit der Person, mit Sicherheit. Und ich glaube auch, dass das nicht so sehr unser Problem ist. Ich glaube nicht, dass wir uns als Geistlicher hinstellen. Das haben wir weitestgehend überwunden. Wenn ich jetzt mal so fragen würde, fühlst du dich geistlich, würdest du vielleicht auch offen sagen, vielleicht auch in deinem Hauskreis, boah, hey, gerade im Moment läuft es nicht so mit der Stillzeit und dieses und jenes und ich brauche einfach Gebet. Aber wir sind ja eigentlich alles Menschen, die sind alle lieb und gut. Ich weiß nicht, das größte Vergehen von uns ist ja so 2 Strafzetteln im Jahr, oder? Einige weniger, mir sind es manchmal ein bisschen mehr. Ich habe neulich mal einen Strafzettel bekommen, habe ich mich beschwert. Es war eine Baustelle, hat es geblitzt. Ich fand das unmöglich, dass man da so ein Apparat hinstellt. Das war 60 oder so irgendwas. Und ich war halt eben gerade anderweilig beschäftigt. Und dann habe ich mich halt beschwert bei dieser freundlichen Frau und hat sie gesagt, da haben sie auch mal noch Glück gehabt. Sonst hätte man sie noch dran gekriegt wegen Telefonieren während der Fahrt. Da haben sie am Bild gesehen, das war halt meine Beschäftigung gewesen. Seitdem habe ich eine Freisprecheinrichtung. Also nun, das sind ja so unsere Vergehen. Ich hoffe, es ist nicht viel mehr. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt sehen, dass andere irgendwie bevorzugt werden, die haben vielleicht viel mehr am Kerbholz, und dann haben wir doch den Eindruck, warum wird ich jetzt so schlecht behandelt und ich tue doch alles, was ich tun soll. Ich habe doch eigentlich was Besseres verdient. Ich habe doch eigentlich besseres Verhalten verdient oder Behandlung verdient. Der Pharisäer, ich meine, der hat seinen Zehnten gegeben, der hat gefastet und alles. Jetzt überleg dich das mal, du tust dieses und jenes und alles Mögliche und es kommt irgendwie nichts raus. Du bist vielleicht krank, du plagst dich mit irgendwelchen Sorgen und da ist ein anderer, der lebt vielleicht wie ein Schwein, ja? Und dem geht es besser, fühlt sich wohl. Was geht dann in uns vor? Dann denken wir doch, ist doch ungerecht. Ich habe doch was anderes verdient, oder? Aber merkt ihr, da schwingt das ein bisschen mit. Ich denke, das ist ja irgendwo normal, aber da schwingt schon dieses Ding mit, ich habe eigentlich mehr verdient als der. Das ist jetzt im Kleinformat. Jesus bringt dieses Gleichnis natürlich krass, das ist ganz klar. Er möchte mit dieser krassen These was darstellen. Er sagt, hier ist eine Schieflage. Dann heißt es weiter, der andere, der Zöllner aber, stand weit und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. Übrigens, Zöllner waren echt ganz üble Gestalten damals. Wenn Jesus von Zöllnern spricht, das war das Übleste überhaupt. Die kollaborierten mit den Römern, die haben den Juden das Geld aus der Tasche gezogen, obwohl sie auch meist Juden waren, ihren eigenen Landsleuten das Geld aus der Tasche gezogen und es waren wirklich üble Gesellen. Der Zöllner aber stand weit und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und sich selbst erhöhen, das passiert dann, es gibt ja einen Grund dafür, wenn ich nicht authentisch, wenn ich nicht echt bin. Es gibt ja einen Grund dafür. Ich gebe ja was vor aus einem bestimmten Grund. Und das ist halt eben meistens da der Fall, wie bei diesem Pharisäer. Man erhört sich selbst und Gott sagt, diese Rechnung geht nicht auf. Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was dem Zöllner hier passiert ist, hier in dieser Geschichte. Es war sicherlich kein Mensch, der ein geringes Selbstwertgefühl hat oder ein geringes Selbstvertrauen hatte. Du konntest gar kein Zöllner sein, wenn du das nicht hattest. Zöllner waren im Grunde genommen Leute, die sind gegen eine ganze Gesellschaft aufgestanden. Hauptsache, sie machten genug Kohle. Und das haben sie auf sich genommen. Aber irgendwas ist passiert im Leben dieses Zöllners, irgendwas zerbrochen, dass er nur noch einen Ausweg hat. Er geht in den Tempel. Der Tempel in der heutigen Zeit wäre eine Kirche, wäre eine Gemeinde. Wäre ein Ort, wo Christen zusammenkommen. Da geht er hin. Er geht zu Gott. Er sucht Gott. Er hört auf zu vergleichen. Er hört auf, sich besser hinzustellen. Er hört auf mit dem ganzen Gerangel, in dem er drin ist. Er steigt aus dem System aus. Er steigt aus dem System aus und macht etwas, was so ein Zöllner normal nie macht. Er outet sich. Er lässt die Hosen runter. Er steht da im Tempel, obwohl jeder gewusst hatte, und das will Jesus deutlich machen, Zöllner waren nicht im Tempel, die haben sich nicht da aufgehalten. Und er stellt sich dahin und er fängt an zu weinen, er schlägt sich an die Brust und er betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ging gerechtfertigt weg. Das heißt Authentizität, wie im ersten Beispiel bei dieser Frau. Dieser Typ hatte von dem her das richtige Selbstbild, dass er merkt, ich habe eigentlich gar nichts zu bringen. Ich stehe hier bei Null. Und ich gehe jetzt zu Gott. Ich suche seine Nähe. Ich will echt sein. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, damals, als wir über das Babylon-System gesprochen haben, da habe ich euch eine Strophe zitiert aus dem Lied von Xavier Naidu, das Babylon-System. Da heißt es, willst du Zeuge sein wie ich, dann steh auf und zeig Gesicht. Tritt aus dem Dunkel und such das Licht. Bilde dich nicht nur von außen, sondern von innen. Mach dir ein Bild von dir tief drinnen. Check, ob die inneren Werte stimmen, denn alles andere wäre schlimm. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Sozusagen auf Null runterfahren. Und das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie ist dein Selbstbild? Oder wie lebst du authentisch? Bist du authentisch? Ich habe eben gesagt, die Hosen runterlassen. Natürlich ist es so, du wirst das nicht. Du musst es auch nicht, wenn du morgen im Büro bist oder auf deiner Station, in Gang reinstellen oder auf den Schreibtisch und sagen, Leute, ich will euch mal sagen, wer ich wirklich bin. Ja, da hast du vielleicht die Kündigung am Tisch liegen oder so. Das meint es auch gar nicht. Es ist wichtig, ja, dass wir Etikette haben, dass wir wissen, how to behave, wie man sich zu benehmen hat am Arbeitsplatz. Das ist wichtig. Jeder von uns macht das. Wir versuchen uns auch einigermaßen anständig zu kleiden. Es wird positiv auffallen, das wollen wir. Positiv auffallen, aussehen, riechen, ja, wirken, das ist uns wichtig. Es ist gut. Aber dieser Zöllner zeigt uns, dieser Zöllner geht an diesen Ort hin und er weiß, ich brauche einen Ort, wo ich auch die Hosen runterlassen kann, wo ich echt sein kann und das brauchen wir. Damit nämlich nicht das äußere Bild, die Hülle zu meinem eigenen Selbstbild werden, ja, damit das nicht mein ganzes Sein bestimmt, meine Identität bestimmt. Das war bei den Pharisäern der Fall. Die Pharisäer haben diesen Wahnsinnsanspruch aus Gottes Wort genommen, die Gebote, und haben gesagt, okay, Gott sagt das alles, dann werden wir das mal erfüllen. Und die haben wirklich am Ende selbst dran geglaubt. Ich glaube wirklich, dass wenn Jesus von diesem Pharisäer spricht und er betet, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen. Die haben das wirklich geglaubt. Und es ist so. Wenn ich lange Zeit nicht authentisch lebe, dann wird dieses Äußere irgendwann mein Inneres übernehmen und ich glaube das selbst. Nur ich muss mich da nicht wundern, wenn andere vielleicht irgendwann auch mal einen Bogen um mich herum machen. Du weißt, wie das ist. Wie wirken Menschen, die so aufgesetzt sind, die nicht authentisch sind. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist hier diese eine Geschichte hier, die wir haben. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir offen sein können, wo wir uns sozusagen auch mal bloß machen können. Die Gemeinde sollte eigentlich so ein Ort sein. Die Gemeinde sollte so ein Ort sein. Aber die Geschichte lehrt uns, dass Gemeinden irgendwann oder Kirchen immer irgendwann dahin kommen, dass es genau das Gegenteil ist. In der Gemeinde muss ich mich noch mehr anstellen wie draußen. Wenn du Gast bist hier und du kommst hier rein, du kannst es am besten prüfen. Du wirst nachher sagen können, Mensch, die waren authentisch. Oder sagst du, boah, bin ich froh, dass ich da draußen bin. Ich wusste nicht, wie ich mich zu benehmen habe. Klar, du wirst das jetzt nicht ganz einordnen können, was die hier vorne gemacht haben. Worship und da heben ein paar die Hände. Das hat nichts mit, ich will Kaffee oder so zu tun. Ja? Sondern das ist einfach das innere Bedürfnis, Gott anzubeten. Aber du wirst es merken, du wirst ein Ohr für haben, du wirst merken, ist das hier echt oder ist es nicht echt? Und wir sind auch schon in die Jahre gekommen. Und mir ist es so ein Anliegen, dass wir authentisch sind. Mir ist es so ein Anliegen, dass ich als Pastor authentisch bin. Echt bin. Dass wir echt sind. Und deshalb ist es wichtig, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo man echt sein kann. Und ich möchte dich echt ermutigen, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, vielleicht nach dem Gottesdienst, vielleicht machst du das mal so, wenn jemand dich fragt, wie geht's dir, dann fragst du ihn mal, willst du es jetzt wirklich wissen oder ansonsten gut, ja. Das ist ja meistens so, das ist ja die typische Antwort, wie geht's gut. Oder im Hauskreis, wirklich auch da, wenn du in einem Hauskreis bist hier von der Chapel, nehmt euch dieses Thema mal raus und sagt mal ganz ehrlich, kann ich hier in diesem Kreis authentisch sein? Kann ich hier wieder Zöllner sein oder bin ich eher wieder Pharisäer? Und vielleicht musst du auch mal ganz offen mit jemand reden und sagen, du weißt du was, ich kann hier nicht authentisch sein, weil ich fühle mich so ungeistlich, weil du wirkst für mich so wahnsinnig geistlich, aufgesetzt. Danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Oder du suchst dir Seelsorge. Wir haben ein Seelsorgeteam in der Gemeinde. Das ist genau dafür da. Seelsorge, ich sage mal, wir müssen das eigentlich umbenennen. Seelsorge, das hört sich so ein bisschen antiquarisch an. Da meint man kurz vorm Tod, vorm Selbstmord, jetzt nehme ich mal Seelsorge in Anspruch. Nenn es Coaching oder was gibt es denn da noch für Worte? Beratung oder so irgendwas. Das ist wichtig. Du brauchst Orte, wo du das haben kannst. Wo du das reflektierst, wo du Dinge mal loslegen kannst. Wir hatten auch gestern ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar hier aus der Gemeinde. Und das war richtig gut. Das hat sich so entwickelt, dass wir uns richtig so innerlich mal geöffnet haben. Das hört sich auch schon wieder an, ja. Nein, aber das entwickelte sich in eine Richtung, die extrem gut war. Und das ist wichtig für uns. Selbstbild. Das Zweite. Und das ist extrem wichtig, das ist das Gottesbild. Ich glaube, dass eine säkulare Gesellschaft sehr häufig am Selbstvertrauen bastelt. Ich brauche ein starkes Selbstvertrauen, um in dieser Welt zurechtzukommen. Und es ist wirklich wahr, wenn ich Gott nicht habe, dann muss ich an meinem Selbstvertrauen sehr stark arbeiten. Aber bei Gott funktioniert das anders. Gott will uns aufbauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel immer niedergemacht wurdest in deiner Kindheit, du bist nichts, du kannst nichts, du tauchst nichts, dann will Gott dich wiederherstellen, dass du auch ein starkes Selbstbewusstsein bekommst. Aber das bekommst du halt nicht, indem das Selbstvertrauen gestärkt wird, sondern indem dann Vertrauen auf Gott gestärkt wird. Und da ist das Gottesbild wichtig. Und wenn du jetzt ein verbogenes Gottesbild hast, dann wird es richtig schwierig. Wenn du einen Eindruck hast, bei Gott musst du jetzt auch nur knüppeln und Leistung bringen. Dann wird es schwierig. Und wir schauen uns hier mal einen Menschen an, das ist das dritte Beispiel. Es zeigt uns einen jungen Mann, das ist jetzt kein Gleichnis, nämlich kurz darauf kommt ein junger, reicher Mann auf Jesus zu. Und der hatte so ein schräges Gottesbild gehabt. Der meinte nämlich, Gott hätte uns sein Wort und seine Gebote gegeben, damit wir durch das Ableisten uns Gunst bei Gott verdienen müssen. Das führt natürlich auch nicht in eine authentische Beziehung, Liebesbeziehung zu Gott rein, sondern in eine Leistungsbeziehung. Das ist schon wieder ähnlich wie vielleicht morgen mit deinem Chef oder so im Betrieb. Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster, wie gesagt, aus den anderen Evangelien wissen wir, der sogenannte reiche Jüngling oder auch ein reicher junger Mann, aber der hatte schon auch eine gewisse Position gehabt. Er fragte ihn und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Merkt ihr den Ansatz? Er fragt nach seinem Tun. Was muss ich vorlegen? Was muss ich beweisen? Was muss ich zeigen? Wie kann ich am besten scheinen als Christ, ja, damit du zufrieden bist? Was muss ich tun? Ist das nicht genau die Frage, die wir ständig in der Gesellschaft gestellt bekommen? Was muss ich tun? Was muss ich noch tun, damit ich Gunst finde in diesem Pseudo-Freundeskreis oder an dieser Arbeitsstelle und so weiter? Und wir tun alles Mögliche, wieder Fassade. Und wenn ich die Frage Gott stelle, dann ist das ähnlich, dann ist das auch wieder ein ähnliches Problem. Dann werde ich nämlich in das Pharisäer-Ding reinkommen. Die haben alles Mögliche getan, um Gott zu gefallen. Und irgendwann merken sie, sie gefallen Gott nicht. Sie haben Gott sogar ans Kreuz gebracht, weil sie so verpeilt waren. Nun, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Vers 19. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Und da haben sich schon viele Theologen den Kopf drüber zerbrochen, was das jetzt heißt. Und viele sagen auch, Jesus ist nicht Gott. Aber Jesus sagt das gar nicht. Jesus will einfach provozieren. Weil Jesus sagt, was nennst du mich gut? Warum nennst du mich jetzt gut? Liegt auf der Hand. Der junge Mann, der reiche Mann, nennt Jesus gut, weil Jesus Gutes getan hat. Er sieht Jesus Gutes tun. Boah, der heilt, der treibt Dämonen aus und der macht dieses und jenes und betet die ganze Nacht durch. Der ist gut. Und Jesus provoziert und sagt damit, das ist nicht, wie man gut wird. Versteht ihr? Was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut. Gott ist gut. Gott ist aus sich heraus gut, weil dieser reiche Jüngling spricht einfach nur diese menschliche Seite an. Er sieht Jesus als Mensch, so wie ihn auch viele heutzutage sehen. Boah, der war gut. Und ich denke manchmal auch, wie wir Christen das beurteilen, dieses Leistungsding. Und das stellt er hier absolut in Frage und provoziert. Was nennst du mich gut? Es ist nur einer gut und das ist Gott. Gott ist gut und Gott ist nicht gut, und das ist wichtig, Gottes Bild. Gott ist nicht gut, wenn wir viele gute Leistungen bringen, sondern Gott ist in sich gut. Auch ohne Leistungen, die wir bringen. Das ist der springende Punkt in dieser Geschichte. Übrigens hier einen kleinen Exkurs. Ja? Da heißt es ja im Vers 18, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Überlegt euch mal, dieser junge Mann, das nehmen wir jetzt noch mit rein, genau, das nehmen wir noch mit rein, was er alles getan hat, Vers 20. Jesus sagt zu ihm, die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und er bringt ihm die ganzen Gebote. Und dieser junge Mann sagt daraufhin, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Ich glaube nicht, dass es hochmütig war, wie der Pharisäer eben, sondern ich glaube, das war eher ernst und ehrlich gemeint. Denn in einem anderen Evangelium, es ist glaube ich das Markus-Evangelium, da heißt es von Jesus, und Jesus gewann ihn lieb. Mit anderen Worten, Jesus war begeistert. Jesus fand das gut. Wisst ihr, die Gebote zu halten, sich nach Gottes Wort auszurichten, das ist gut. Wir haben manchmal so den Eindruck, es ist alles Gnade. Ich kann leben, wie ich will. Nein, jemand, der Gott lieb hat, der möchte das tun, was gut ist. Und das ist gut. Das Problem bei diesem Typ war nur, er hat das Pferd sozusagen falsch herum aufgezäunt. Denn er hat all diese Dinge getan, um ewiges Leben zu bekommen. Und jetzt ist er schon mit seinen Kräften am Ende, hat alles Mögliche angestellt und sagt, was muss ich noch tun? Das ist manchmal ähnlich, wie wir das auf der Straße erleben. Auf der Straße, da fragt man am Anfang, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast? Dann kommt die Frage, nö, eigentlich nicht. Und dann kommt noch diese andere Frage, okay, angenommen, du stehst vor Gott und Gott fragt dich, warum soll ich dich zu mir in meinen Himmel lassen? Was würdest du ihm denn antworten? Und die meisten Leute zählen dann auf. Nur, ich habe eigentlich noch nicht gestohlen, ich habe meinen Vater und Mutter geehrt, ich gebe ab und zu auch mal in die Kirche und so. Die Leute fangen immer an zu erzählen, was sie getan haben, weil das ist unsere Gesellschaft. Und am Ende, wenn man den Leuten das Evangelium erklärt hat, dann kommt man am Schluss nochmal dahin und dann sagt man, hey, jetzt kommen wir nochmal auf die Frage am Anfang. Auf wen hast du dein Vertrauen gesetzt? Auf wen vertraust du, wenn du aufzählst, ich habe das gemacht, ich habe dieses gemacht, ich habe jenes gemacht? Auf dich selbst. Selbstvertrauen. Nur dieses Selbstvertrauen, wie bei diesem jungen Mann, das bringt uns nicht in den Himmel. Es geht nicht. Sondern erst, wenn man sein Vertrauen von sich weg auf Gott, auf Jesus setzt. Das hat der noch nicht begriffen gehabt. Der war noch auf der Suche gewesen. Und hier kommt er zu Jesus und meint, Jesus tut ihm jetzt noch eins drauflegen. Anstatt zu verstehen, genau darin liegt das. Es liegt im richtigen Gottesbild. Ich werde das nicht schaffen, Ich werde nicht eine eigene Erlösung schaffen, wenn ich mein Leben auf mich selbst setze. Mein Vertrauen auf mich setze. Das geht nicht. Sondern auf Jesus, der dafür verblutet ist, damit wir das Leben meistern können. Okay, das einfach mal als Exkurs, aber zurückzukommen. Wie gesagt, er zählt die ganzen Dinge auf und jetzt kommt Jesus, die meisten von euch kennen die Geschichte, jetzt kommt Jesus mit einer Aussage, da heißt es im Vers 22, als aber Jesus dies hörte, sprach er, eins fehlt dir noch. Jetzt könnte man meinen, Jesus knallt ihm noch eins obendrauf. Und ich glaube auch, dieser junge reiche Mann denkt, oh klasse, jetzt habe ich alles gemacht, jetzt muss ich das auch noch machen, das mache ich auch noch, nehme ich auch noch mit. Und jetzt kommt Jesus mit einem Punkt und er will ihm damit nicht sagen, das musst du jetzt auch noch machen, sondern er zeigt ihm, dass sein Konzept eigentlich nicht aufgeht. In all dem, was er macht, hat er an einer Hülle gebastelt, wie die Pharisäer damals. Aber im Kern hat er ein Problem. Und das Problem bei ihm war halt Geld gewesen, seine Identität im Geld. Da heißt es, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst deinen Schatz in den Himmeln haben und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sprachen aber die, die es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Er antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Krasse Geschichte. Es geht dabei aber nicht darum, ja, so ein armen Evangelium, du musst jetzt alles verkaufen, was du hast, wenn du wirklich ein guter Christ sein willst, musst du alles verkaufen. Das sagt das nicht. Das wäre auch wieder ein falsches Denken, das wäre nämlich wieder ein Leistungsdenken. Das wäre genau das, ich muss noch das tun und dann bin ich gut bei Gott. Es geht auch nicht darum, dass das Reiche, das schließt übrigens in der Regel hier weniger aus im Verhältnis zu anderen Ländern, es heißt nicht, dass Reiche nicht in den Himmel kommen. Das steht hier auch nicht. Es zeigt nur was auf. Es hängt mit Identität zusammen. Wenn ich meine Identität habe in dem System, und jetzt sind wir wieder in diesem System, wir haben von dem System Babylon gesprochen, in diesem System, in dem wir auch drin stehen, in dem sich ganz vieles um Geld dreht. Jesus bezeichnet Geld als Mammon, als Gott, wo sich vieles um Geld dreht. Wenn ich diese Identität da drin habe, werde ich nicht ans Ziel kommen. Es ist unmöglich. Er redet von einem Kamel durchs Nadelöhr. Ein Kamel passt nicht durchs Nadelöhr. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Aber die Sache war bei dem Typ hier ein Riesenproblem. Und jetzt nehmen wir mal an, er war ein Christ. Er wäre ein Christ gewesen. Ja? Ich will das mal versuchen, in die heutige Zeit zu übertragen. In deine Situation, in unsere Situation. So, es kann sein, Jesus sagt zu dir, Mensch, hey, ich finde das richtig toll, wie du mit mir unterwegs bist. Du gehst immer zur Gemeinde. Du liest deine Bibel, du betest. Da kommen sogar Leute, vielleicht sogar zum Glauben durch dein Leben. Du führst ein vorbildliches Leben. Das ist richtig gut, das finde ich gut. Deine Familie ist ein Schuss, dein Job läuft, bist ein Vorbild. Hast nur 2 Strafzettel im Jahr. Ja. Aber eins fehlt dir noch. Kannst du dich erinnern, vor 5 Jahren? Das ist nun mal so, ja, nur mal so, um das mal ein bisschen praktisch zu machen. Vor 5 Jahren habe ich dir gesagt, hey, ich habe eine Berufung für dich. Ich möchte, dass du aus deinem Beruf aussteigst und dass du mir vollzeitlich dienst. Ich möchte, dass du das ganze Programm auf die Bibelschule gehst und dann dich ausrüsten lässt, in die Mission gehst und so weiter und so fort. Und du bist dem ausgewichen. Du hast dein eigenes Ding gemacht. Du bist nach wie vor mit mir unterwegs, du wirst in den Himmel kommen, das ist gut und du tust deinen Dienst. Aber eigentlich fehlt da was. Du hast zu sehr deine Identität, ich rede jetzt nicht von jedem, ja? Steht ihr? Du hast zu sehr deine Identität in dem drin, was du bist, was du hast. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber wie soll ich denn das machen? ich habe geheiratet, ich habe gerade eine Familie, bin gerade am Familiengründen, habe gerade das Haus gekauft und im Job, da habe ich jetzt auch gerade mich verpflichtet und orientiert und da geht es jetzt weiter, mein Studium fertig und es geht jetzt vorwärts. Es ist schwer. Und je älter man wird, umso schwerer wird das auszusteigen. Auch das erlebt man häufig auf der Straße, wenn man Leute anspricht auf den Glauben, dass sie ihr Leben Jesus geben. Es ist extrem schwer, wenn Leute eingespurt sind in einer Position. Dieser Mann, dieser junge Mann war voll im Berufsleben drin, voll in der Karriere. Er war reich. Er hatte seine gesellschaftlichen Verpflichtungen gehabt. Er hat sonst alles gut gemacht. Er war voll drin. Er war ein guter Christ im übertragenen Sinn, ja? Aber eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Das traf für diesen jungen Mann zu. Verkaufe, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und du wirst den Schatz im Himmel haben. Das ist der springende Punkt. Und ich glaube, Gott will hier auch was sagen. Gott will vielleicht dir was sagen damit. Gott will vielleicht dir was sagen damit. Ich mach's mal ganz, ganz konkret. Ich glaube, dass auch hier in der Gemeinde viel mehr Leute berufen wären, Gott vollzeitlich zu dienen. Glaube ich. Und dann denkt man natürlich gerade, wie soll denn das gehen finanziell? Gott versorgt. Gott lässt sich nicht lumpen. Und bitte, das hat nichts damit zu tun, Gott will mich melken. Ja? Denn es heißt weiter hier, das ist nämlich noch ein gutes Fazit von der ganzen Geschichte, Petrus aber sprach, wie gut, dass wir den Petrus haben. Petrus bringt immer die richtigen Einwände, ja. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht vielfältigst empfangen wird in dieser Zeit und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Gott lässt sich oder Gott will dich nicht melken. Das ist oft der Vorbehalt und das ist auch entspringt aus einem falschen Gottesbild heraus. Es muss jetzt nicht unbedingt die Mission sein und was weiß ich, ja. Aber ich denke, es ist häufig ein falsches Gottesbild, dass wir den Eindruck haben, Gott will mehr was. Das fängt ja schon in dem sogenannten Zehnten an. Ja, der Zehnte. Kennt ihr die Geschichte mit dem Zehnten? In Malachi steht das. Das ist zwar eine alttestamentliche Geschichte, aber ich finde das eine gute Sache. Besser, ich sage immer, Alttestament ist besser als Neues Testament, weil da wird es dann noch mehr. Im Alttestament sagt er in Malachi, sagt Gott, prüft mich doch darin, gib mal von deinem Ding, von deinem Geld 10%, nimm das mal weg und gib das ins Reich Gottes. Also mit anderen Worten, gib das weg und spende das. Und prüf mich mal darin, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen in Übermaß ausschütten will auf euch. Ich finde, das ist ein ganz gewaltiges Ding. Ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt hier eine Geldpredigt halte. Und du sagst, jetzt. Ja, der hat zu lange die Ding gedreht, jetzt geht es ums Geld. Das ist ja so oft bei den Frommen. Ja, die müssen ja Geld. Nein, das steht nicht in meinem Konzept. Ihr könnt das Konzept gerne nachlesen. Das fiel mir heute Morgen ein und deswegen, ich fand das gerade so gut, es passt nämlich. Wisst ihr, wenn du gut in der Planung bist, dann hast du ein Budget. Dann planst du deinen Monat durch und das geht genau auf. Hoffentlich. Ja? Und Gott sagt dir, okay, jetzt schmeiß das Ding mal über den Haufen, nimm 10% daraus von deinem wertvollen, von deinem wichtigen Geld und gib das ins Reich Gottes. Was passiert dann? In dem Moment sage ich, eigentlich menschlich gesehen unmöglich, aber Gott, ich will mal prüfen, wo mein Herz ist. Mein Schatz ist da, oder mein Herz ist da, wo mein Schatz ist. Wo ist mein Schatz? Und jetzt prüfe ich das mal. Und hier kann ich Authentizität prüfen. Also mir ging das damals so. Ich habe dann angefangen, sozusagen meinen Zehnten zu geben, 10% von dem, was Gott mir anvertraut hat, ins Reich Gottes reinzugeben. Und das war der Anfang von mehr. Das ist nicht so, dass Gott mich dann melkt, sondern Gott zeigt mir dann, wow, ich bin ja gar nicht abhängig von dem Mammon-Kram. Das bestimmt ja gar nicht mein Leben. Und ich bin auch nicht abhängig von der Firma XY, die dein ganzes Leben schon vorgezeichnet hat. Jemand hat mal gesagt, ein Mann, der wirklich in der Karriere läuft, der hat gesagt, wisst ihr, bei uns in der Firma ist das so, die bezeichnen das als Goldfischteich. Und die haben mir mal gesagt, du bist einer unserer Goldfische. Das ist ein Gold, kennt ihr das, wenn ihr Fische kauft, irgendwo geht ihr hin und da ist ein Teich und dann fischen die, oh, den Fisch können wir gut gebrauchen und den setzen wir jetzt mal da rein. Aber wärst einfach versetzt irgendwo hin. Anspruch. Du bist ein Teil im System drin. Und wichtig ist, wer bestimmt dich? Wer bestimmt dein Leben? Wer bestimmt deine Berufung? Und ich möchte uns allen Mut machen, zu hören, was hat Gott mit unserem Leben vor? Auch das steht nicht in meinem Konzept drin. Deswegen geht es auch wieder länger. Das steht nicht in meinem Konzept drin. Auch die Geschichte von diesem reichen Jüngling. Das ist ein reicher, junger Mann, der unterwegs ist, Karriere zu machen. Ich glaube, das ist genauso brutal schwer gewesen für ihn, aus diesem System auszutreten, wie vielleicht für dich. Wie ist denn heute das Leben? Ja, ich gehe durch eine Schule, ich mache mein Abi, mache ich vielleicht ein FSJ im Ausland, das passt gut, das, ja, sieht dann gut aus auf meiner Biografie. Dann Studium und dann irgendwann Firma und dann geht es in die Karriere. Und ab dann bestimmt Porsche, Bosch und Daimler, was mit deinem Leben passiert und du nicht mehr. So sieht das aus. Und es ist wichtig, es ist gut, wenn Gott dich dazu berufen hat, ist das prima, aber es ist wichtig, dass wir Gott fragen, dass wir das zulassen, wenn so eine Begegnung, so ein Divine Appointment, so eine göttliche Verabredung da ist zwischen dem Jesus und zwischen diesem reichen jungen Mann, zwischen Jesus und zwischen dir. Ist es möglich für Jesus, ist es möglich für ihn, in dein Leben reinzureden? Ist es möglich zu sagen, hey, das ist super, was du machst, aber eins fehlt dir? Und was wird dann rauskommen? Wirst du dann sagen, okay, Gott, wenn du das vorhast mit mir, ich gehe den Weg. Oder wärst du auch betrübt von dannen sehen? Und Jesus war traurig darüber. Ich denke, wir haben das in der Hand. Und das hängt mit unserem Gottesbild zusammen. Und je mehr ich verstehe, dass Gott es gut meint mit mir, umso mehr will ich seinen Willen für mein Leben tun. Wie gesagt, das trifft nicht für jeden zu, aber für Einzelne. Und das ist extrem wichtig. Und Gott will was. Wir haben vorhin gesungen. Er ist der He's the God of the city. Ja. Und wir haben auch gesungen, wenn er der Gott von uns ist, er hat noch viel mehr vor. Ich glaube das auch. Wir sind eine Generation. Gott will was tun. Gott will was bewegen. Mit euch, mit uns, mit jedem Einzelnen. Du bist nicht einfach ein Rädchen im Getriebe. Du bist Gottes auserwähltes Gefäß, das Gott benutzen will, zu seiner Ehre. Gott hat eine Berufung in dich hineingelegt. Und es geht einfach nur um die Bereitschaft. Es geht einfach nur um die Bereitschaft. Die Hosen runterzulassen, vor Gott zu stehen, hier bin ich. Der Zöllner war da angekommen. In seinem Ganzen. Er spricht aus dem System raus und er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich stehe jetzt hier. Wir werden uns nächstes Mal oder übernächstes Mal die Zachäus angucken. Der bricht einfach raus aus dem System. Der sagt, Ende, Schluss. Gott, was willst du? Was hast du mit meinem Leben vor? Ich schließe mit Hebräer 6. In Hebräer 6, Vers 18 steht, nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Gott steht zu seinen Zusagen. Ja? Doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung. Alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker. Nicht dein Job ist deine Sicherheit, nicht dein Geld. All das ist Sicherheit, die vermeintlich sicher ist. Und seit Zypern, vor 2, 3 Wochen, wissen wir, dass gar nichts mehr sicher ist. Ja? Renten sind nicht sicher, dein Vermögen ist nicht sicher, gar nichts ist sicher. Diese Hoffnung, das gibt uns ein fester, sicherer Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Und darum geht es. Es geht hinter den Vorhang. Das, was vielleicht für dich im Moment Vorhang ist, du verstehst vieles nicht, aber im Vertrauen auf ihn, er führt dich ins Allerheiligste rein. Er führt dich zum Ziel. Er hat eine wunderbare Berufung mit dir und mit mir. Sind wir bereit? Ich muss mir das auch sagen. Bin ich bereit, aus dem System auszusteigen? Ich bin ja auch schon, mittlerweile bin ich ja angestellt. Am Anfang sind wir hier auch hergekommen, voll im Glauben, voll von Spenden abhängig. Ja. Mittlerweile bin ich angestellt von der Gemeinde. Was wäre, wenn Gott mir sagt, okay, das war's. Neues Land. Okay, ja. Versteht ihr? Es kann genauso sein. Ich mache hier meinen Job. Aber eigentlich hat Gott da was anderes vor. aber ich bin ja jetzt hier. Moment, ich muss jetzt auch mal langsam für meine Rente. Das ist echt so. Ich meine, so lang ist das auch nicht mehr. Ja? Und dass man dann sagen muss, ich muss jetzt mal langsam gucken. Aber wie ist das? Wir alle sind da gefordert. Gott meint es gut. Gott hat einen guten Plan. Und da wir nun durch das Blut Jesu, damit wir nun durch das Blut Jesu, heißt es im Hebräer 11, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, so lasst uns jetzt auch hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt. Vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns aufstehen und beten. Und Gott, ich hatte jetzt eben echt den Eindruck, dass, obwohl das jetzt auch nicht im Konzept drin stand, dass du hier vielleicht auch zu Einzelnen reden möchtest. Ich hatte das so vor in meinen inneren Augen stehen, dass du hier vor einigen Leuten auch stehst, vor einigen auch jungen Menschen. Die es ehrlich meinen, die es ernst meinen mit dir, die mit dir unterwegs sind. Aber mir war so, als würdest du sagen, eins fehlt dir noch. Schau mal, ich habe hier eine Berufung für dein Leben. Ich habe dir schon was gezeigt. Aber eigentlich gehst du doch deinen Weg. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du hier jetzt auch gerade mit jedem Einzelnen arbeitest. Du hast so einen guten Plan. Du bist gut. Wir haben eben gehört, einer ist gut, du bist gut. Und ich erinnere mich auch an diese ersten Verse bei dieser Witwe, wo du dann sagst, Gott zieht die Sache nicht lang raus, seine Auserwählten. Wir sind auserwählt. Und du möchtest die Sache nicht rausziehen, sondern du hast einen guten Plan. Und vielleicht ist es genau der Grund, warum wir den Eindruck haben, dass Gebete nicht erhört werden, weil wir irgendwie doch unser Ding durchziehen. Und du willst vielleicht gerade durch diese Predigt eine Korrektur vornehmen, bei einzelnen Berufungen aussprechen. Oh Jesus, ich wünsche mir das so sehr, dass hier eine neue Generation heran bereit ist, einzutreten, um Land einzunehmen, um dafür da zu sein, damit Menschen gerettet werden. Diese Welt schreit danach, die Welt schreit danach nach Botschaftern, die an deiner Stelle raustreten, nicht nach den Profis, sondern nach einfachen Menschen, Herr. Mögest du das wirken durch deinen Heiligen Geist, heute Abend und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen.